Nachdem wir eine Anzahl von Einladungen zum Dienst hier hatten und die Gesundheit soweit hergestellt war, dass wir eine Möglichkeit sahen, eine neue Dienstreise zu unternehmen, haben wir es gewagt. Der Herr hat viel Gnade gegeben. Wir sind am 15. August abgeflogen von Kelowna zu einer weiteren Provinz im Mittelwesten Kanadas, nach Manitoba, wo es viele Neueinwanderer aus Deutschland hat. Dort hatten wir eine Bibelwoche in deutscher Sprache in einer Gemeinde. Die war unerwartet reichlich gesegnet. Wir hatten große Freude in dieser Gemeinde. Zogen dann weiter, etappenweise, bis wir am 28. in Köln landen durften und am nächsten Abend einen Dienst in Hamm beginnen durften. Dort waren wir einige Tage, in Hamm in Westfalen, nicht Hamm an der Sieg. Von dort ging es weiter nach Soest und Halle bei Bielefeld, nicht an der Saale. Von dort ging es zu weiteren Gemeinden im Umfeld, Bad Essen, Raden, oberhalb von Espelkamp, dann nach Lemgo, zu einer größeren Gemeinde, von dort nach Gifhorn, jenseits von Hannover. Von dieser Gegend kommt eine Anzahl von Neueinwanderern nach British Columbia, wo wir wohnen. Wir haben sie in unserer Gemeinde. Übrigens, ich darf mit den Brüdern in deutscher Sprache jede Woche einen Bibelkreis haben. Wir sind zusammen für gut 2 Stunden, 2,5 Stunden, singen, nehmen uns Zeit zum Gebet. Ich stelle Fragen oder Sie stellen Fragen und wir besprechen Gottes Wort und die Probleme, die so anstehen. Haben dann noch eine kleine Gemeinschaft um den Tisch vielleicht. Das sind gesegnete Zeiten. Diese Brüder arbeiten schwer, um ihr tägliches Brot zu verdienen. Und sie sind dankbar, wenn ich nicht eine lange Rede halte, sondern sie zum Denken ansporne. Nun, diese Reise hat uns dann weiter in den Süden gebracht. Von Gifhorn ging es dann in eine Gegend zwischen Kassel und Fulda. Dort waren wir in 2 Gemeinden. Und von dort ging es dann weiter Richtung Hanau, wo wir Geschwister besucht haben, die wir schon seit langem kennen und die dort etwas alleine stehen. Und von dort kamen wir, der Bruder hat uns heute hier nach Großpottwar gebracht. Dann geht es in den Schwarzwald und für einige Dienste dort und dann bald in die Schweiz in der nächsten Woche. Und am 21. fliegen wir dann nach London und weiter nach Kanada. Wir haben einige Bücher mitgebracht. Die liegen auf dem Büchertisch, wie man vielleicht schon gesehen hat. Die haben wir nicht von Kanada mitgebracht, sondern die entsprechenden Verlage haben sie hier in Europa geliefert. Und man kann sich da umsehen. Es sind Hefte von meiner Frau, die sie für Frauen geschrieben hat. Sie hat schon seit vielen Jahren Vorträge gehalten für Frauen. Es sind einige Bücher von mir, die da liegen. Auch eine revidierte Ausgabe des Neuen Testamentes, zusammen jetzt mit den Psalmen. Der Verlag wollte in der 2. Auflage auch die Psalmen dabei haben. Besonders Thomas Jettel hat da schwer gearbeitet an diesem Teil. Und vielleicht gibt es auch Kinderbücher. Kinderbücher?
Ja.
Ja, normalerweise haben wir Kinder in der Versammlung und die wollen auch etwas am Büchertisch finden. Wir haben viele Erzählungen gefunden, Lebensbilder, die ich für sehr hilfreich gefunden habe und die kann man auch weiterreichen unter Umständen. Vielleicht liegt auch ein Blatt drauf, wo man seine Anschrift eintragen kann, wenn man unser Blatt, das heißt von Thomas Jertl herausgegeben, zusammen mit mir, ein zweimonatliches Blatt, man kann es auf Papier erhalten, dann gebe man seine Postanschrift an, man kann es elektronisch bekommen, dann natürlich ist die elektronische Verbindung erwünscht. Jetzt wollen wir uns Gottes Wort zuwenden. Auf dieser Reise habe ich mir den Epheserbrief vorgeholt. Ich habe ihn schon öfter besprochen, aber auf dieser Reise ist er mir besonders wichtig geworden. Ich habe neue Einblicke gewonnen und ich staune über die Wahrheiten, die dort enthalten sind, in knappen Worten. In kurzen Worten reißt der Apostel Themen auf, die immense Größe haben, unendliche Weite, und die nehmen uns dann in die verschiedenen Teile der Heiligen Schrift. Deshalb bin ich so langsam vorangekommen, weil ich mir die Zeit nahm, einmal zu lehren, was die Heilige Schrift über die verschiedenen Themen zu sagen hat. Es besteht heute, wie Bruder Paul schon gesagt hat, ein großer Mangel an Wortkenntnis, weshalb auch die Gesunkenheit so tief geworden ist in unserer Zeit. Und wir bedauern, dass so wenige heute bereit sind, auf Gott zu hören. Sie verlassen ihn ganz bewusst. Das stimmt uns höchst traurig, die wir Jesus schon lange kennen. Der Epheserbrief, auf den ersten Blick, mag ein Brief sein nur für die Gemeinde, beziehungsweise zur Erbauung und so weiter. Er sagt uns etwas über uns selbst und es ist fast so, als ob wir uns mit uns selbst beschäftigen würden. Aber mich bewegt die Tatsache, dass wir dunklen Zeiten entgegengehen. Und wir wollen da unsere Augen nicht verschließen dafür. Wenn die Welt sich weiter von Gott bewegt, dann trifft das uns. Ich glaube, es war ein prominenter, vielleicht ein Journalist in den Vereinigten Staaten, der zu den Christen sagte: Wir kommen dran, aber dann kommt ihr dran. Ja. So ist es. Man wendet sich gegen das Volk Israel, das ist eine politische Angelegenheit, das ist dann etwas leichter durchzuführen, aber danach kommen die Christen dran. So war es ja im Dritten Reich und so ist es immer wieder und wir sollen nicht meinen, dass wir verschont bleiben. Den Russlandsdeutschen muss gesagt werden, dass sie nicht auf ewig von einem Land zum anderen fliehen können von der Verfolgung. Die Mennoniten, das ist meine Herkunft, sind einmal aus Holland und den verschiedenen Reformationsländern geflohen zu Gegenden, wo die Grafen oder Fürsten vielleicht besser gesonnen waren, dem Evangelium gegenüber. Aber dann wendeten sich wieder die politischen Verhältnisse und sie mussten weiterziehen. Verschiedene Länder boten ihnen Asyl und heute fliehen sie vor dem Druck. Für viele ist das die Schule. Das ist natürlich verschieden von Land zu Land, von Ort zu Ort. Aber manche erleben da sehr schweren Druck und ziehen dann weiter. In Kanada haben sie die Gelegenheit. Da sind noch unter besseren Verhältnissen die Kinder erziehen zu lassen. Wir haben dort noch unter Umständen noch gläubige Lehrer, weniger Druck. Viele Eltern dürfen ihre Kinder zu Hause unterrichten. Wir haben solche in unserer Gemeinde, große Familien, die aber ihre Kinder zu Hause erziehen, unterrichten. Das ist dort möglich. Aber auch wir beginnen in Kanada besonders, vielleicht noch stärker als in den USA, den Druck der Gottlosen zu spüren. Man kann heute nicht mehr alles sagen in der Öffentlichkeit, was man sagen konnte vor noch einigen Jahren. Es ist verboten. Ja. Zum Beispiel der Name Jesus darf in gewissen Kreisen nicht genannt werden. Wir können in Frieden noch Gottes Wort betrachten in den Gemeinden, aber wer weiß, wie lange das noch unter unseren eigenen vier Wänden geschehen darf. Wir wollen uns also vorbereiten. Und da war, schien mir der Epheserbrief geeignet zu sein. Warum? Der Epheserbrief hat 6 Kapitel und er kann genau in die Hälfte aufgeteilt werden. Die erste Hälfte nimmt uns in den Himmel hinein und die zweite Hälfte bringt uns wieder zurück auf die Erde. Im Himmel hat unser Heil begonnen. Wir wohnen auf der Erde, aber Gott ist aus dem Himmel gekommen zu uns und hat uns himmlisches Heil gebracht. Und so nimmt der Apostel sich Zeit, unsere himmlischen Segnungen zu zeigen, uns wichtig zu machen. Und er betet für uns. In keinem Brief haben wir wohl so viel über das Gebet und gerade auch das Beten selbst als im Epheserbrief. Kapitel 1, die Verse 3 bis 14 sind ein Gebet, ein Lobpreis Gottes, ein direktes Gebet des Apostels zu Papier gebracht. Ab Vers 15 dann, im nächsten Vers, beginnt ein Bericht über seine Fürbitte für seine Leser. Dieser Teil nimmt uns in Kapitel 2 hinein bis zu Vers 10. Ab Vers 11 bedenkt er den Weg, den Gott eingeschlagen hat, um uns aus der alten Gesellschaft der Sünde in eine neue Gemeinschaft des Himmels zu bringen. Und da haben wir aber wieder etwas über das Gebet. Dann Kapitel 3 fährt der Apostel fort, zu berichten über sein Beten für die Leser. Das ganze Kapitel spricht davon. Der Apostel erzählt, warum er betet, was ihn dazu veranlasst. Er zeigt, zu wem er betet, wofür und das Ziel seiner Fürbitte. Das ist ein sehr reiches Kapitel und es hat lange gedauert, bis ich durch dieses Kapitel kam, eben weil so konzentriertes Gedankengut dort sich befindet. Ich bin bis zu Kapitel 4 gekommen und habe die Verse 1 bis 6 bereits besprochen. Und so kommen wir zu den Versen 7 bis 10, die ich jetzt lesen möchte. Kapitel 4, die Verse 7 bis 10. Aber jedem Einzelnen von uns wurde die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe Christi. Darum sagt er, als er in die Höhe aufgestiegen war, führte er Gefangenschaft gefangen und gab den Menschen Gaben. Aber das, er stieg auf, was ist es anderes, als dass er zuerst auch niederstieg, zu den niederen Teilen, zur Erde. Der, der niederstieg, ist derselbe, der auch aufstieg über alle Himmel, damit er alles fülle. Die Kapitel 4 bis 6 betrachten die Lebensführung der Erlösten hier auf der Erde. Da haben wir es mit unseren irdischen Aufgaben zu tun. In den ersten 3 Kapiteln haben wir unsere himmlischen Vorrechte, unsere Segnungen, die dort zu Hause sind. Also in Kapitel 4 bis 6 geht es um unsere irdischen Aufgaben. Unsere irdischen Aufgaben beziehen sich auf einige Gebiete. Wir sind das neue Volk Gottes, wir sind die neue Menschheit, sagt Paulus in Kapitel 2. Und so gilt es zuerst zu lernen, wie wir unter uns zu leben haben. Das macht der Apostel hier deutlich in den Versen 1 bis 16. Vers 1 in Kapitel 4 ist im Grunde ein Aufruf, der die ganzen 3 Kapitel betrifft. Ich rufe euch auf, einen ganz bestimmten Lebenswandel zu führen, im Blick auf das Gesagte, auf das Heil, das er besprochen hat, seine Fürbitte und so weiter. Er ruft auf zu einem entsprechenden Wandel. Wir sind gerufen worden mit einem Ruf, der Zukunft hat. Wir sind zu einer Hoffnung gerufen worden. Wir sind unterwegs. Petrus würde sagen, wir sind Pilger, unterwegs zu einer anderen Welt. Und nun ruft der Apostel dazu auf, dass wir unterwegs anzeigen für unsere Umwelt, an unserem Verhalten, wohin es geht. Unser Ziel soll sich widerspiegeln in unserer Lebensweise. Wir sollen zeigen, dass wir nicht in dieser Welt zu Hause sind, dass diese Welt uns nicht groß interessiert. Allerdings, natürlich haben wir hier unsere Aufgaben, das stimmt. Und wir lieben diese Welt, so wie Gott uns geliebt hat und die ganze Welt. Und wir wollen die Erlösung anderen nahebringen. Und diesbezüglich haben wir ein Interesse an dieser Welt. Aber nicht so, dass wir hier bleiben würden. Wir werden nicht hier bleiben. Unsere Zeit auf diesem Planeten ist bemessen, begrenzt. Wir haben nur so und so viel Zeit, und die Zeit weiß der Herr allein. Von uns aus könnten wir heute aufhören, hier zu leben. Es gilt also, hier so zu leben, dass wir dort, das heißt, damit, so dass wir kundgeben, wohin wir gehen, entsprechend des Rufes, mit dem wir gerufen worden sind. Aber dieser Vers, Vers 1, dieser Aufruf zur entsprechenden Lebensweise betrifft das Leben der Gemeinde in der Gemeinde und betrifft das Leben der Gemeinde in der Welt. Verlassen wir den Kreis der Gläubigen und begeben wir uns in den sogenannten Alltag. Dort begegnen wir Christen und Nichtchristen, manchmal mehr Christen, manchmal weniger, manchmal nur Weltmenschen. Ab Vers 17 in Kapitel 4 wird der Apostel uns zeigen, wie unser Verhalten auszusehen hat in einer gemischten Bevölkerung. Manchmal spricht er von uns, manchmal spricht er von den Ungläubigen. Das müssen wir im Auge behalten. Dort ist unser Alltagswandel beschrieben, grundsätzliches und sehr praktisches. Wir sind aber jetzt in dem Teil, wo die Gemeinde sich unter sich befindet. Wie gehen wir miteinander um? Zuerst spricht der Apostel in den Versen 2 bis 6 von unseren Beziehungen zueinander. Dann natürlich muss er auf unsere Einheit zu sprechen kommen und auf Eigenschaften, die da wünschenswert sind, Demut, Sanftmut, Geduld und so weiter. Und dass unsere Beziehungen verankert sind in einem dreieinigen Gott. Gemeinde ist eine Vielfalt von Personen, die aber eins sind im Wesen, im Inneren, weil sie geboren sind von einem Gott, der eins und plural, eins und mehrzählig in sich selbst ist. Zu gleicher Zeit. Das macht das von ihm Geborene eins und mehrzählig zur gleichen Zeit. Diese Einheit, die wir haben, kommt nicht von ungefähr. Sie kommt, weil wir aus Gott geboren sind. Und die Fingerabdrücke Gottes sind auch in seiner Gemeinde, in seinem Volk. Und deshalb spricht er von unseren Beziehungen, von dem Verwurzeltsein dieser Beziehungen in Gott. Verse 4 bis 6, ein Geist. Vers 7, ein Herr. Vers 6, ein Gott und Vater. Über allen, durch alle, in uns allen. Jetzt kommt das Zweite. Gemeinde lebt in sich, unter sich, nicht nur in Form von Beziehungen, sondern in Form von Dienst. Von diesem Dienst wird er in den weiteren Versen sprechen, aber er bereitet das vor und spricht von Begabungen zum Dienst. Wenn er ab Vers 7 von Gabe sprechen wird, dann hat er im Blickfeld einen Dienst mit dieser Gabe. In den Versen 7 bis 10 geht es um die Gabe der Gnade. Und in den Versen 11 und 12 geht es um die Gabe von Personen. Gott hat der Gemeinde vier Arten von Personen gegeben für ihren Dienst. In den Versen 7 bis 10 geht es um die Begabung eines jeden. Da sind wir einige Fragen zu stellen, mit denen wir in den Text hineinkommen. Die erste Frage ist, wenn hier von einer Gabe der Gnade gesprochen wird, was ist das für eine Gnade, die jedem gegeben worden ist? Wir wissen, dass wir alle aus Gnaden gerettet worden sind, Kapitel 2, Vers 8 und 9. Und das nur durch den Glauben. Durch die Gnade allein, durch die Liebe Gottes, die Barmherzigkeit Gottes, Vers 4, sind wir gerettet worden. Aber das ist nicht die Gnade, von der er jetzt spricht. Denn Gnade erfahren wir in verschiedener Qualität. Das heißt, es hängt davon ab, in welchem Sinne wir zu Gott kommen, um das, was er uns zu geben hat. Er will uns gnädig sein. Und von dieser Gnade, die er gibt, die er aus seiner Liebe schenkt, sind wir von Anfang bis Ende abhängig. Und unser letztes Wort darf ruhig sein, es war alles Gnade. Aber wie? Wir kommen zu Gott und treten in eine Verbindung mit Gott, dem wir schuldig waren, weil er uns gnädig ist. Wir vertrauen seinem Ruf, nehmen ihn an und erfahren Vergebung. Da erfahren wir Gnade in Form von Vergebung. Gnade kann aber verschiedene Formen annehmen, weil sie der Ausdruck der Liebe Gottes ist. Und in Liebe fängt er nicht nur mit uns an. Paulus schreibt an die Galater: Ihr wollt aus Gnade mit Gnade begonnen haben, wollt dann aber selbst dann leisten und so weiterfahren? Nein, er will deutlich machen, dass es alles Gnade bleibt. Aber jetzt ist Gnade Hilfe, Befähigung, möglich machen, ein Können. Das kann sehr schnell deutlich gemacht werden an einem sehr bekannten Vers. 2. Korinther 12, Vers 9. Wir kennen die Erfahrung des Apostels. Er wird stark bedrängt vom Feind und sucht Befreiung von dieser Misere, von diesem Leiden. Wir wissen nicht genau, was es war, aber es macht ihn dermaßen zu schaffen, dass er den Herrn bittet, dreimal ganz bewusst. Er möchte doch das wegnehmen. Und Jesus sagt: Es genügt dir meine Gnade. An meiner Gnade hast du genug. Und Jesus begründet das. Er sagt, das ist so, weil meine Kraft an der Stelle der Schwachheit vollkommen gemacht wird. Er teilt ihm also mit, dass Paulus ganz bewusst schwach geworden ist. Dafür hat Jesus gesorgt, dass er schwach wurde, weil Gott seine Kraft in seinem Leben offenbaren wollte. In Kapitel 4 von 2. Korinther hat er das selbst schon sehr klar zum Ausdruck gebracht. In Kapitel 12 kommt das in seiner eigenen Erfahrung zum Ausdruck. Die Gnade von Jesus genügt dem Paulus, weil die Gnade die Kraft ist, die an der Stelle der Schwachheit, die Paulus kennt, vollkommen gemacht wird. Gott macht auch uns immer wieder schwach, damit er sich verherrlichen kann mit seiner Kraft, mit seiner Herrlichkeit. Wir kommen ans Ende unserer Kräfte und wir meinen, jetzt ist alles aus. Aber das tut Gott ganz bewusst und manchmal zerschlägt er sogar seine Gefäße, um sie neu zu bilden. Siehe den Propheten Jeremia. Er besucht da einen Töpfer, und der macht da einen Topf, aber dann muss er ihn wieder zerschellen. Und macht ihn neu. Und das hat Gott mit Israel gemacht. Und Israel ist ein Bild von der Weise, Art und Weise, wie Gott überhaupt mit uns, mit seinem Volk umgeht. Gott muss oft seine Gefäße zerschlagen, weil er sie nicht gebrauchen kann, so wie sie sind. Gott fängt üblicherweise mit Null an. So fing er mit der Schöpfung an und so fängt er immer wieder neu an. Spurgeon macht darauf aufmerksam, dass Gott bei Abraham mit Null anfängt Und er kann immer wieder bei uns bei Null beginnen. Er braucht keine Voraussetzungen, nur sich selbst. Und das müssen wir lernen, dass Gott nicht uns gebraucht, sondern uns gebraucht trotz dessen, was wir sind, nicht wegen dessen, was wir sind. Er, auch wenn wir erlöst werden, wir sind ja nichts, wir werden aus den Toten erweckt, wir waren tot in Sünden, sagt Paulus Kapitel 2 vom Epheserbrief. Da beginnt er mit nichts, macht etwas. Und dann muss er immer wieder dafür sorgen, dass wir unsere Schwachheit erkennen und wir ganz bewusst auf ihn angewiesen sind. Das ist die Art und Weise, wie Gott vorgeht. Das heißt, Paulus bittet jetzt, es liegt Paulus daran, dass wir die Gnade erfahren als Hilfe in jeder Beziehung. Jetzt wollen wir dem Herrn dienen, dazu sind wir erlöst, nicht für uns selbst zu leben. Und da spricht er von der Gabe der Gnade und er sagt, sie ist in einem gewissen Maße schon jedem von uns gegeben worden. In welcher Form? Paulus gebraucht zwei Ausdrucksformen für die Befähigung zum Dienst, die Gott schenkt. Er vergleicht sie in 1. Korinther 12 mit Gliedern am Körper. Da ist eine Hand, da ist ein Fuß, ein Auge, ein Ohr und so weiter. Und diese Glieder stellen Fähigkeiten dar. Das eine Mal sind sie Christen, das andere Mal die Fähigkeit der Christen, der entsprechenden Christen. Der eine ist dies, der andere ist das. Und diese kann er Charismen nennen, das kommt vom Griechischen, das heißt Gnadengaben. Oder er kann auch den Ausdruck gebrauchen, Gabe der Gnade. Und das tut er hier. Er spricht auch so in Römer Kapitel 5. Am Ende des Kapitels 6 nennt er das ewige Leben sogar eine Gnadengabe. Mit diesem ewigen Leben dienen wir dem Herrn. Das tragen wir in uns. Jetzt spricht er von der Gabe der Gnade, aber er wird deutlich machen, dass das zwecks des Dienstes für den Herrn da ist. Jetzt aber will er die Christen erinnern, jedem von ihnen ist diese Gnade gegeben worden. Grundsätzlich kann der jüngste Christ, der vor einer Minute zum Glauben kam, schon anbeginnen, dem Herrn zu dienen. Ihm ist mit seiner Wiedergeburt Gnade gegeben. Sonst könnte Paulus nicht sagen, jedem Einzelnen von uns. Also jedem Einzelnen, das haben wir gemeinsam. Das gehört zu unserer Einheit, dass jeder von uns fähig ist, dem Herrn zu dienen. Es ist also die Gnade zum Dienen, von der Paulus hier spricht. Gabe der Gnade zum Dienen. Wem ist sie gegeben? Paulus sagt, jedem Einzelnen. Wie ist sie gegeben? Hier sind Unterschiede. Dass wir alle die Gnade haben, das macht uns alle eins, bringt uns auf einen Nenner. Dass aber wir verschiedene Maße dieser Gabe haben, das macht uns verschieden. Jeder hat seinen Platz am Leib Jesu. Jeder hat seine Aufgabe. Wir arbeiten alle zusammen, wir ergänzen einander, arbeiten zusammen, reichen einander die Hand, nehmen einander mit im Werk des Herrn. Nach dem Maß der Gabe Christi, nach diesem Maß, in Römer Kapitel 12 spricht Paulus ebenfalls von einem Maß. Und in dieser Verbindung gebraucht er das Wort Glauben oder Vertrauen. Manchmal, denke ich, wird dieses Wort in diesem Zusammenhang missverstanden. Man spricht vom Glaubensgut oder von der Glaubenslehre. Ich denke nicht, dass das es ist, was Paulus dort anspricht. Im Dienst braucht es Vertrauen. Es braucht Vertrauen zu dem Herrn Jesus und es braucht Vertrauen zu uns selbst. Ich saß dort auf dem Stuhl. Um 8 Uhr steht Paul auf und tritt hinter diese Kanzel. Ich schaue ihn an und ich weiß, er hat Vertrauen. Manchmal zittern uns die Knie, aber dennoch treten wir auf. Ja? Ein gewisses Maß von Vertrauen ist notwendig. Du hast eine Aufgabe, ich weiß nicht, welche sie ist. Jeder von uns hat einen Dienst, den er für Jesus zu verrichten hat. Und den darfst du im Vertrauen tun, wissend, dass du Gnade hast, du bist begabt und du kannst deine Hand ans Werk legen und du kannst diesen Dienst tun. Du darfst Vertrauen haben. Jedes Maß an Begabung verleiht uns Vertrauen. Wer musikalisch begabt ist, der spürt das, der merkt es. Ein Musiker sagte einmal, ich saß in einem leeren Gemeindehaus, Gemeindesaal, vorne wurde geübt, ein Chor wahrscheinlich zusammengestellt aus verschiedenen Gemeinden, und ein Dirigent, den ich dann später persönlich kennenlernte, leitete dort. Ich war noch ein Jüngling. Und ich denke, es war dort, wo er sagte, wenn jemand begabt ist, dann sieht er jemanden etwas tun. Und wenn er die entsprechende Begabung hat, dann sagt etwas in ihm, das könnte ich eigentlich auch tun. Oder ich möchte das tun. Ich hatte mein Studium zu Ende gebracht und befand mich auf einer anderen Bibelschule, um eine Zeit dort zu verbringen. Es war ein ganz praktischer Dienst. Dort begegnete ich einem Evangelisten. Und er kam eines Tages auf mich zu, er wusste, dass ich sang. Das war mein Dienst bis jahrelang gewesen, vielleicht am stärksten einfach in der Musik, im Singen. Und er kam auf mich zu und fragte, ob ich, er wolle auf eine Evangelisationstour gehen und ob ich mit ihm ziehen wolle, um zu singen. Und ich wusste nicht, ob ich das machen sollte oder nicht. Und dann habe ich gebetet. Und ich hatte in mir dann, ich merkte in mir einen Wunsch, das zu tun. Manchmal zittern wir und wir denken, wir können das nicht tun. Und der Herr bringt uns dennoch in die Aufgabe, das stimmt. Aber manchmal führt der Herr so, dass er in uns einen Wunsch weckt, das zu tun. In diesem Fall schien das eine Führung Gottes zu sein. Und ich hatte das Vertrauen dann, dass ich das tun konnte. Und wir haben im Segen zusammen gearbeitet. Es braucht Vertrauen und dieses Vertrauen schenkt der Herr mit der Begabung, die er verleiht. Paulus macht also allerdings aufmerksam in Römer Kapitel 12, wenn er von diesem spricht, von diesem Vertrauen und diesen Gnadengaben. Er sagt, er schickt voraus, jetzt soll aber niemand mehr von sich halten, als zu halten sich gebührt. Jeder muss sein Maß kennen und nicht mehr von sich selbst erwarten oder sich selbst mehr zumuten oder etwas anderes tun wollen, als der Herr ihm aufgetragen hat. Dieses Vertrauen zu uns selbst haben wir bekommen im Zeichen des Vertrauens auf Gott, im Zeichen seines Handels an uns. Nach dem Maß der Gabe Christi. Und Christus ist es, der diese Gabe, diese Gnade, diese Begabung gibt. Und er teilt aus, wie er will. Das tut er durch seinen Geist, der in uns wirkt. Aber Christus im Himmel, zu Rechten des Vaters, ist das Haupt des Leibes und in seinem Leib verteilt er die verschiedenen Aufgaben, den verschiedenen Gliedern. Und jeder hat sein Maß an Dienst. In 1. Korinther 12 macht Paulus auch darauf aufmerksam, dass auch das Auswirken, die Dienste sind dann vom Herrn bestimmt, aber auch die Auswirkung ist vom Herrn bestimmt, vom Vater im Himmel. Es kann sein, dass zwei Brüder, zwei Schwestern denselben Dienst bekommen haben. Aber es scheint so, als ob mehr Menschen sich bekehren durch den Dienst des einen als durch den Dienst des anderen. Oder mehr Segen daraus fließt oder mehr geschieht. Das bestimmt der Herr. Früher habe ich Großes wirken wollen. Dem Jeremia musste Gott sagen, suche nicht Großes. Wir suchen den Herrn. Und wenn er etwas gibt, dann kommt es von ihm. Wir demütigen uns und wir dienen einem Herrn. Und wir sagen von uns selbst, wie Jesus es uns lehrte, am Ende sagen wir sind unnütze Knechte. Warum? Weil er alles getan hat. Er hat uns brauchbar gemacht. Jeder nach seinem Maß und entsprechend halten wir von uns selbst. Da kommt vielleicht jemand und sagt, kannst du dies tun? Nee, das ist nicht meine Sache. Der Pastor unserer Gemeinde kam einmal mit einem Zettel. Ich tat ihn auf. Danke, das ist nicht für mich, das ist nicht meine Aufgabe. Gut, sagt er. Gut. Meine Aufgabe ist eine andere und ich wollte bei dieser Aufgabe bleiben. Ich bin einmal bei der Evangelisationsgesellschaft tätig gewesen, organisatorisch, bis ich merkte, das ist nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist Verkündigung. Und dann habe ich diese Arbeit verlassen und bin in die Verkündigung gegangen. Ich habe Ihnen erzählt, dass ich am Anfang viel gesungen habe. Das war mein Dienst. Eines Tages standen wir zusammen, einige Brüder, Freunde. Und der eine Bruder sagte, so im Kreis, der Bruder Herbert, der sollte mir predigen. Aha. Das habe ich mir zu Herzen genommen. Allmählich hat mich der Herr dann auch in den Verkündigungsdienst geführt. Es war schwer für mich. Die Janssens sind nicht redegewandt, ja. Aber der Herr gibt Gnade, wenn er ruft. Also das wollen wir betonen. Es ist die Gnade zum Dienst, aber jeder hat sein Maß vom Haupt der Gemeinde, ein Maß Christi. Wir kommen zu Vers 8. Vers 8 gibt uns weitere Auskünfte über diese Gabe der Gnade. Bis zu Vers 10 wird er über dieses kleine Thema sprechen. In Vers 7 sagt er, jedem Einzelnen von uns wurde die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe Christi. Dann heißt es in Vers 8, und er zitiert eine Stelle aus den Psalmen. Darum sagt er, das ist interessant, darum, warum? Darum sagt er im Alten Testament, weil etwas im Neuen Testament geschieht. Moment einmal. Ist das nicht anachronistisch? Das heißt, ist die Zeit hier verwechselt worden? Das Alte Testament kam doch vor dem Neuen Testament. Warum soll etwas im Neuen Testament ein Anlass gewesen sein, dass etwas im Alten Testament gesagt wurde? Merken wir? Gott ist der Autor des Wortes Gottes. Und als das Alte Testament geschrieben wurde, hatte Gott das Neue Testament im Blickfeld. Warum kam Jesus in die Welt? Warum ist Jesus für uns gestorben? Warum ist er auferstanden? Warum ist er gen Himmel gefahren? Um die Hauptsache zu erledigen. Das war nicht die Hauptsache. Das war sehr wichtig, dass Jesus starb. Es war absolut wichtig. Aber warum war es wichtig? Weil Gott uns retten wollte. Und Gott konnte uns nicht retten, bevor unsere Schuld gesühnt war. Und die Schuld konnte nicht versühnt werden, bevor Jesus Christus auferstanden war und in den Himmel gefahren war. Und dann konnte der Heilige Geist kommen und dann konnten wir gerufen werden. Dann konnte die eigentliche Arbeit losgehen. Ja? Und im Alten Testament haben wir Ausblick, Blick nach vorn, Verheißungen, dort geschehen Dinge als Beispiel oder als Vorbilder. Das Leben Josefs zum Beispiel stellt das Leben Jesu in einigem dar, nicht wahr? Das Leben Abrahams gibt uns vieles zu bedenken. Dort sind Bilder vom Glaubensleben und so weiter. Das Alte Testament, Römer Kapitel 15, wurde geschrieben, damit wir heute Hoffnung hätten, damit wir heute davon lernen. Und in Vers 8 sagt der Apostel, Gott hat in dem Psalmen ein Wort gesagt, weil er einmal vorhatte, in seiner Gemeinde eine Arbeit zu tun, durch diese Gemeinde, hier in dieser Welt etwas auszurichten. Und was ist das? Was hat Gott damals gesagt, das für uns gedacht war? Als er in die Höhe aufgestiegen war, das zweite R ist Gott selbst, Das erste er eigentlich auch, aber es bezieht sich auf einen Schriftsteller, durch den Gott gesprochen hatte, durch einen Psalmisten. Darum sagt er, der Psalmist oder Gott durch den Psalmisten, als er Gott in die Höhe aufgestiegen war, führte er, Gott, Gefangenschaft gefangen und gab den Menschen Gaben. Aber das hat er im Blick auf Späteres gesagt. Und wer ist dann der, der gen Himmel fuhr? Dann ist das der Herr Jesus. Aber der Herr Jesus, der später kommt, ist der Gott, von dem der Psalmist gesprochen hatte. Es deckt sich. Jesus ist nicht nur der Sohn Gottes, er ist Gott selbst. Übrigens in den Ohren von Hebräern, von Juden, hieß es oder erkannten sie, wenn er sagte, er sei der Sohn Gottes, dann sei er Gott gleich. Denn für einen Hebräer ist der Sohn, was der Vater ist. Und das wissen wir übrigens auch. Wenn der Vater ein Mensch war, dann ist der Sohn ein Mensch. Ja? Wenn Jesus sagt, er ist der Sohn Gottes, dann ist der Sohn, was der Vater ist, Gott. Also Jesus ist der Gott, der gen Himmel gefahren ist. Als er in die Höhe aufgestiegen war, führte er Gefangenschaft gefangen und gab den Menschen Gaben. Eine Frage also in Bezug auf die Gabe der Gnade. Wann gibt Christus seiner Gemeinde Gaben? Hier heißt es, als er gen Himmel gefahren war, in die Höhe aufgestiegen war, führte er Gefangenschaft gefangen und gab den Menschen Gaben. Dann, was ist das? Was für eine Zeit ist das? Dann. Das scheint mir ist eine zweifache Zeit. In 2. Korinther Kapitel 5 spricht Paulus einmal von der Versöhnung. Und diese Versöhnung findet dort in Kapitel 5 statt an zwei Stellen. Gott war in Christus am Kreuz und versöhnte die Welt mit sich selbst. Und deshalb sagt er, wir rufen, lasst euch versöhnen mit Gott. Das heißt, es findet Versöhnung statt am Kreuz. Und dann, wenn der Ruf zum Kreuz ergeht und Menschen sich versöhnen lassen, an diesen zwei Stellen. Jesus ist es, der im Heiligen Geist tauft, Johannes Kapitel 1, der Täufer sagt, sieh, schaut, da ist er, das Lamm Gottes. Und dann sagt er, das ist der, der mit dem Heiligen Geist tauft. Wann? Zuerst am Pfingsttage. Zweitens, dann, wann ich zu Christus komme und wiedergeboren werde, dann werde ich getauft mit dem Heiligen Geist. Hier haben wir das Geben von Gabe. Wann geschieht das? Grundsätzlich, wenn Jesus gen Himmel fährt, Gefangenschaft gefangen nimmt und dann ab Pfingsten Gaben austeilt durch seinen Heiligen Geist. Er gibt seiner Gemeinde grundsätzlich Gaben durch den Heiligen Geist. Aber Sie und ich waren damals noch nicht in der Welt. Wir sind erst später auf die Welt gekommen. Bei uns geschieht das dann, wenn wir zu Jesus finden. Dann wird seine Himmelfahrt, seine Sende des Geistes bei uns angewendet und wir bekommen, wann der Heilige Geist zu uns kommt, Begabung und Fähigkeit zum Dienst. Aber Kraft dessen, dass Jesus einmal gen Himmel fuhr. Jesus ist gen Himmel gefahren und hat Gefangenschaft gefangen geführt. Jesus gibt Menschen Begabungen, wenn er sie gefangen genommen hat. Das muss ein jeder von uns einmal erkennen, dass er nicht ein Recht auf sich selbst hat, sondern ein erkaufter, leibeigener Knecht ist. Wir tun viel zu oft, als ob wir ein Recht hätten, zu bestimmen, zu planen in unserem Leben. Wir haben keine Rechte. Wir sind Sklaven, leibeigene Knechte unseres Herrn. Wir waren gefangen und wir sind gefangen und wir bleiben Gefangene. Paulus macht deutlich in Römer Kapitel 6, dass wir immer Sklaven sind. Ihr wart Sklaven der Ungerechtigkeit, der Sünde. Und ihr seid Sklaven der Gerechtigkeit. Ihr seid verpflichtet, als Eigentum des Herrn für das Richtige zu leben. Wir sind erkauft. Wir sind Eigentum eines himmlischen Herrn. Wir waren Gefangene des Feindes. Und er hat uns aus dieser Gefangenschaft herausgezogen. Von ihm, ja, befreit, aber in eine neue Gefangenschaft gebracht. Er hat Gefangenschaft gefangen geführt und zu seinen Gefangenen gemacht. Aber Paulus empfindet das als die größte Freiheit. Freiheit von der Sünde, von der Knechtschaft Satans. Und dennoch nur im Zeichen der Gebundenheit an Jesus Christus. Wenn wir dem Herrn dienen wollen, dann müssen wir uns dessen bewusst sein, dass wir seine leibeigenen Knechte sind, seine Gefangenen, seine Sklaven, sein Eigentum. Und als solchen hat er uns Gaben gegeben, als solchen, die sein Eigentum sind. Diesen gibt er die Fähigkeiten, ihm zu dienen. Als Israel aus Ägypten zog, floh es der Sklaverei in Ägypten, aber war dann Eigentum Gottes. Gott hatte sie erlöst und für sich erkauft. Ihr seid mein Volk, sagt Gott dann. Und er bestimmt und er zieht dieses Volk im Zeichen seiner Zugehörigkeit zu ihm. Das macht er dem Volk immer wieder deutlich. Und als sie auszogen, bekamen sie Gaben. Vielleicht erinnern wir uns, dass die Ägypter ihnen dann reichlich beschütteten mit allerlei Wertgütern. Und diese haben sie mitgenommen und später hatten sie dann entsprechende Gegenstände, allerlei Wertsachen, um die Stiftshütte bauen zu können. Es war Gold da, es war Silber da, es war Erz da, es waren Felle da, es waren Stoffe da. Allerhand hatten sie mitgebracht. Und Gott gab die Fähigkeiten, sein Haus zu bauen. Bezalel wurde, das war ein Handwerker, der wurde ganz besonders ausgestattet mit Fähigkeit, mit künstlerischer Fähigkeit, andere anzuleiten und selbst zu arbeiten. Und er hat ein großes Maß von dieser Arbeit selbst bewerkstelligt, offenbar. Gott gab Begabungen. Und das war ein Bild von dem, was Gott später mit seiner Gemeinde gemacht hat. Er hat uns aus der Sklaverei Ägyptens, des geistlichen Ägyptens, herausgeführt und hat uns sein Eigentum, sein neues Eigentum, mit Gaben versehen und mit Begabungen ihm zu dienen. Das ist Vers 8. Jetzt haben wir noch eine Frage, bevor wir schließen. Und die führt uns zu den Versen 9 und 10. Aus welcher Quelle holt Jesus diese Gnade, mit der er uns begabt, ihm zu dienen? Ich will diese Verse noch anschneiden. Sie haben aber eine große Fülle. Ich kann sie nicht ganz erschöpfen, aber ich will sie uns lesen. Aber das, er stieg auf. Was ist es anderes, als dass er zuerst auch niederstieg, zu den niederen Teilen, zur Erde? Der niederstieg, ist derselbe, der auch aufstieg, über alle Himmel, damit er alles fülle. Es gilt zuerst vielleicht einige Wörter zu erklären, damit wir auch das Gesagte dann wirklich erkennen können. Denn durch die Wörter erkennen wir den Satz. Aber das, er stieg auf. Wohin? Vers 8, in die Höhe. Wir sagen Himmelfahrt, ja? Er stieg auf, was ist es anderes, als dass er zuerst auch niederstieg. Warum? Weil er im Himmel wohnte. Als er gen Himmel fuhr, dann ging er zurück zum Vater. Zurück. Von dort war er gekommen. Zu Weihnachten. Ja? war er hier auf der Erde geboren. Er kam vom Himmel auf die Erde. Das heißt, die Himmelfahrt war die umgekehrte Richtung von einer Richtung, die er einmal eingeschlagen hatte, als er begann, unser Heil zu bewerkstelligen. Er kam vom Himmel auf die Erde und wurde in Bethlehem geboren. Er stieg nieder. Das sind ganz einfache Wörter und manchmal werden diese Wörter, es kann sein, dass sie eigentlich überschattet werden oder entstellt werden durch Vorwörter, die nicht dahin gehören. Ich habe sie also versucht, einfach zu halten, diese Übersetzung. Was ist es anderes, als dass er zuerst auch niederstieg, runterstieg, hinunter vom Himmel gesehen, nicht von der Erde hinunter. Da er stieg nieder, vom Himmel stieg er nieder, zu den Teilen der Erde, die unterhalb des Himmels liegen, auf dieser Erde, auf die niederen, die unteren Teile. Zu diesen Teilen stieg er nieder, zur Erde. Wo wurde Jesus geboren, als er vom Himmel kam? In Bethlehem. Es war auf der Erde. Allerdings unweit des tiefsten Tales der Erde, so dass man von einer Tiefe sprechen kann. Aber Jesus kam nicht in die Hölle, als er vom Himmel kam. Er kam nach Bethlehem. Und dann ging er nach Ägypten, kam wieder zurück, ging nach Galiläa mit seinen Eltern, wuchs auf, reiste durch das Land, wurde auf dieser Erde außerhalb von Jerusalem gekreuzigt. Außerhalb von Jerusalem ging er gen Himmel, auf dieser Erde. Von dieser Erde zog er zurück in den Himmel. Was haben wir hier mit diesem Zyklus? Vom Himmel zur Erde, hier geht es umher, dann geht er wieder zurück zum Himmel. Das ist der Heilsgang unseres Herrn. Wenn Paulus sagt in Vers 8, er stieg auf und gab den Menschen Gaben, dann hat er am Ende begonnen. Dann bezieht er sich auf die Himmelfahrt und das Geben am Pfingsttag und so weiter. Aber er macht klar, wenn wir jetzt uns fragen, woher kommen diese Gaben, die er gegeben hat, dann müssen wir zurückkurbeln und nach Bethlehem gehen. Er kam vom Himmel auf die Erde, um unser Heil zu bewirken. Wissen Sie, wir können Gott nicht dienen, ohne dass wir gerettet sind. Paulus macht deutlich in Römer Kapitel 8, die, die im Fleisch, das heißt, deren Welt, das Irdische ist, das Sichtbare, was mit dem Körper zu tun hat und die Umwelt des Körpers zu tun hat, die, die in dieser Welt zu Hause sind, die vermögen keineswegs, Gott zu gefallen. Sie können versuchen, Gott zu dienen, sie können religiös sein, sie können getauft worden sein, zu einer Kirche gehören, aber nichts, was sie machen, in religiöser Hinsicht, beeindruckt Gott auch im Leisesten. Nichts. Sie vermögen überhaupt nicht, Gott zu beeindrucken. Sie können Gott nicht gefallen. Was gefällt Gott? Das, was er tut, nicht was wir tun. Was er tut, das macht Eindruck bei ihm. Und er hat uns gerettet. Er kam vom Himmel und starb für unsere Schuld. Er trug unsere Schuld. Er starb. Er stand auf vom Himmel, vom Grabe. Er zog in den Himmel hinein. Und er gab Gaben aus dieser Heilsquelle an Menschen, die an diesen Messias, an diesen Christus glaubten. Verse 9 und 10 machen uns deutlich, dass alle unsere Begabungen für den Dienst des Herrn aus der Heilsquelle fließen. Aber noch eins zum Schluss. Christus ist warum in den Himmel gegangen? Es steht am Ende von Vers 10. Damit er alles fülle. Es gibt noch sehr viele Orte auf dieser Welt, wo Christus nicht hingekommen ist. Er ist vielleicht in jedes Land gekommen. Wir unterhielten uns heute darüber, Paul und ich. Das Evangelium wird heute überall gepredigt. im Rundfunk, über das Fernsehen. Viele in den früher verschlossenen arabischen Ländern finden heute Jesus Christus. Es ist erstaunlich. Sie kommen zum klaren Glauben an Jesus Christus. Viele Menschen in dunklen Gegenden, bis nach Mongolien im Norden Chinas, die kommen zum Glauben. Aber es gibt immer noch Ortschaften und viele Menschenherzen, die leer sind, weil Christus nicht dort wohnt. In Kapitel 3 ist es das Gebet des Apostels, dass Christus wohne in den Herzen seiner Leser. Christus will uns füllen. Er will die Gegend füllen. Er will die Gegend von Groß-Botwa füllen mit seinem Wort, mit seinem Geist, mit seinen Gedanken, damit, wenn wir einander begegnen, Gottes Wort zu Hause ist. So war es doch einmal. In erwecklichen Zeiten, die habe ich erlebt, dann spricht man miteinander über Jesus. Man trifft einander auf der Straße und fängt an, von Jesus zu sprechen. In meinem Heimatort war eine Erweckung. Junge Leute begannen, Zeugnis abzulegen. Auf der Straße bekehrt sich ein Kollege von ihnen, ein Mitschüler. Dann kann der Herr wirken. Jesus will alles füllen mit sich selbst und mit seinem Wesen. Und er will uns füllen. Und wenn er uns füllen kann, unsere Glieder, unsere Hände, unseren Mund, unsere Ohren, unsere Gedanken, unsere Füße, wenn wir voll seines Geistes sind, dann bewegen wir uns nach seinem Muster. Und dann kann er uns gebrauchen, weil er dann handelt. Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 1. Lukas sagt: Lieber Theophilus, ich habe einen ersten Bericht verfasst von dem, was Jesus begann zu tun und zu lehren. Andeutend, ich setze diesen Bericht jetzt fort von dem, was Jesus tut und lehrt oder tat und lehrt durch die Apostel. Deshalb ist es die Apostelgeschichte. Aber es ist eigentlich die Geschichte vom Tun Jesu, dem Haupt in den Himmel, hier auf der Erde durch seinen Leib. Wollen wir uns ihm aufs Neue hingeben? Unsere Glieder, Römer Kapitel 6. Uns selbst zuerst, dann unsere Glieder und ganz bewusst sein Werk hier tun, während wir noch in diesem Körper leben, bevor es zu spät ist. Das schenke der Herr aus Gnaden. Amen.